Hallo, wir suchen einen neuen Partner für den KI-Podcast. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 112 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber, wir sind zurück aus dem Urlaub und wir haben eine super spannende Folge mitgebracht. Letzte Woche oder vorletzte Woche hat Elon Musk ja seinen humanoiden Roboter vorgestellt, ausgestattet auch mit allerhand KI. Da wollten wir natürlich wissen, was steckt dahinter, wie bewertet ein Fachmann das? Und wir haben in Deutschland einen Fachmann dazu, der in naher Zukunft auch einen der ersten Androiden Roboter in Deutschland bekommt, direkt aus Japan, nämlich den Professor Dr. Christian Becker-Asano von der Universität für Medien in Stuttgart. Er spezialisiert auf KI, war vorher in der Bosch-Forschung und lehrt jetzt das ganze Thema rund um Androide, humanoide Roboter. Wie er das Thema Elon Musk und humanoide Roboter in der Industrie einschätzt, hört ihr jetzt in der Podcast-Folge. Viel Vergnügen beim Zuhören. So, auf der anderen Seite der Leitung im Schwäbischen sitzt Professor Dr. Christian Becker-Asano. Hallo Christian, grüß dich.
Hallo.
Du warst lange Zeit in der Bosch-Forschung und bist jetzt in Stuttgart an der Hochschule für Medien, ist es korrekt?
Genau, Hochschule der Medien in Stuttgart, in Vaihingen.
Du beschäftigst dich mit humanoiden Robotern und wir haben letzte Woche was Großes gesehen, vielleicht auch war es ja vielleicht gar nicht so groß, und zwar der Elon Musk hat angekündigt, auch einen humanoiden Roboter auf die Welt zu bringen, der die Menschen unterstützen soll in der Fertigung. Ist das Show oder ist da was Reales dran?
Ich würde sagen, das ist zu 90% Show, denn es macht eigentlich wenig Sinn, einen Roboter mit so viel Freiheitsgraden herzustellen, um dann lediglich die Aufgabe zu erledigen, in der Produktion oder in der Fertigung Hilfestellung zu bieten. Das haben wir ja sowieso schon mit Robotern. Mhm. Daher kommt ja eigentlich auch die Industrierobotik, dass dort Aufgaben in der Fertigung oder der Industrie, sehr spezielle Aufgaben dann immer übernommen wurden, repetitive Aufgaben, was auch Elon Musk gesagt hat. Mhm. Für mich macht es erstmal wenig Sinn, da jetzt einen humanoiden Roboter zu bauen. Es sei denn, man denkt an solche Filme wie iRobot, wo ein solcher Sony-Roboter ja auch, oder welche von dem Typ ja, auch dann beim Mülleinladen auf der Straße geholfen haben, falls du dich daran erinnerst.
Ja.
Gab es dann so eine Szene.
Stimmt.
Hab mich ein bisschen gewundert, weil wir haben hier bei uns rumfahren jetzt inzwischen Müllwagen mit so einem Auslegerarm, der dann die Mülltonne nimmt und rein.
Genau.
Das macht ja irgendwie viel mehr Sinn, also so erstmal rein praktisch gesehen.
Warum macht er das, glaubst du? Warum machst du da so eine Show drum? Ist das wirklich nur PR?
Es gibt natürlich immer den Effekt, den Frankenstein-Effekt würde ich ihn nennen, wenn man einen Roboter so baut, dass er so aussieht wie ein Mensch oder menschenähnliche Form zumindest hat, anthropomorph ist, dann hat das einen gewissen Effekt auf die Menschen, dass sie sofort hohe Erwartungen haben an den Roboter, was meistens schwierig ist zu erfüllen. Und auf der anderen Seite aber großes Interesse an solchen Robotern. Also insofern ist es schon ein PR-Effekt, aber ich kann nicht wirklich behaupten, dass es völlig unsinnig wäre, solche Roboter zu bauen. Es kommt auf den Einsatzzweck an.
Kann der das? Kann er das bauen mit seiner Technologie? Der nimmt ja viel aus seinen Autos und setzt das jetzt in einen Roboter.
Also Sensoren sind ganz ähnlich. Beschleunigungssensoren, Vision zum Beispiel, Kamerasensorik, das ist alles relativ ähnlich. Genauso wie bei Bosch, wo ich vorher war, auch. Viele aus diesen Sensoren würden ja auch verwendet für andere Roboter, wie zum Beispiel den Industrieroboter, den ich auch mitgestaltet habe damals bei Bosch. Das geht schon bis zu einem gewissen Maße. Aber solange diese Roboter noch auf 4 Rädern oder auf 2 Rädern rollen, ist es näher dran am Automobil, als wenn sie jetzt auf 2 Beinen laufen. Das ist zum Beispiel etwas, was Honda ja sehr prominent gemacht hat über die Jahrzehnte hinweg, diesen Asimo-Roboter am Ende hergestellt. Also es ist schon eine andere Herausforderung, aber auch Honda ist eine Automobilfirma eigentlich. Mhm. Übrigens wird bei Formula One Grand Prix erheblich mehr Geld reingesteckt als bei dem Asimo-Projekt. Das muss man auch mal sehen. Also es ist nur ein Toy-Projekt eigentlich für Honda. Trotzdem haben die ja schon vor 20 Jahren relativ gute Erfolge gehabt, oder 15 Jahre ist es, glaube ich, jetzt her, dass dieser Asimo-Roboter auf 2 Beinen ein Tablett tragen konnte. Also ja, es ist nicht wirklich die falsche Firma, mhm, also der falsche Mensch und die falsche Firma dahinter, die sowas versucht, sondern passt schon.
Der Musk, ich weiß gar nicht, ob er sich als Automobilhersteller überhaupt sieht. Das wird ja mal so kolportiert. Naja, der könnte das überall in allen Produkten seine Technologie einsetzen. Vielleicht ist er gar kein Automobilhersteller im klassischen Sinne.
Das ist richtig, genau. Er krempelt ja auch gerade diesen Markt relativ stark um und kommt ja eindeutig mehr aus der IT-Ecke, also aus der KI und neuronale Netze oder Machine Learning im allgemeinen Ecke. Und mhm, da sind viele Methoden, die dort angewandt werden. Korrelationsmaschinen, die man dort herstellt, die also versuchen, aus den Daten, die gesammelt wurden, die annotiert wurden, dann durch Korrelation, Kausation, also erstmal nur zu sehen, was korreliert miteinander, Eingabe, Ausgabe, und am Ende zu sagen, wahrscheinlich gibt es da sogar eine Begründung für, ja, dass diese Machine Learning-Maschinen natürlich auch in verschiedensten Weise eingesetzt werden können. Ob ich nun Verkehrsschilder erkennen möchte beim autonomen Auto oder meinetwegen Gesichter in der Umgebung des Roboters, ist im Prinzip für diese Grundtechnologie kein Unterschied. Ich hatte gerade einen Bacheloranden, der hat das auch gemacht. Der hat für unseren Schachroboter dann einfach mal Emotionen in Gesichtern des Gegenübers erkannt und auch die Identität der Person erkannt auf den Bildern. Und diese Grundtechnologie ist vielfältig einsetzbar. Sonst wäre Informatik auch ein seltsames Fach, wenn man das so sieht.
Vor 2-3 Wochen war ein Artikel im Tagesspiegel, Toyota schafft die Roboter ab und die setzen in einigen Firmen im Schweißbereich nicht mehr die Roboter ein. Und man muss das ein bisschen, glaube ich, relativieren. Da geht es mehr um Flexibilisierung der Robotik. Ist da Musk gleich dann doch auf dem richtigen Weg, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Flexibilität, weil die Industrieroboter, die baust du am Boden fest und am Ende machen die einen Arbeitsschritt, aber in Zukunft muss der Roboter so flexibel sein, dass die Fertigungsstraße ganz anders ausgelegt wird und dann vielleicht die Humanoiden doch eine Chance haben?
Ja, so gesehen ist das, was der Musk jetzt gerade argumentiert, einfach nur 2 Schritte weiter gedacht. Mhm. Auch bei Bosch ist es so, wo ich nun war, dass die daran denken, Losgröße 1, die Industrie 4.0, die Straße, die sich jederzeit ändert. Das heißt, auch da haben wir keine fest eingebauten Förderbänder mehr, sondern solche Transportroboter, die dann selbst ihren Weg planen. Das geht ja schon in die Richtung. Ob man dazu natürlich dann einen auf 2 Beinen braucht und mit 2 Armen, mit so viel Freiheitsgraden, die man alle kontrollieren muss in der Software, ist eine andere Frage. Aber der Kollege Roboter, das Thema ist in der Forschung auch in Deutschland schon Ewigkeiten unterwegs, also diese Cobots, die man da so sieht. Und gerade wenn du Toyota ansprichst, in Japan bei der Olympiade, da gab es jetzt auch den Roboter, der, glaube ich, Getränke bringen sollte im Stadion. Mhm. Das waren ja auch Roboter, die erstmal relativ autonom und menschennah interagieren. Das ist übrigens das große Problem bei der Robotik, dass die meisten Roboter noch im Zaun, also im Käfig stehen und gar nicht so in direkter Interaktion mit den Menschen kommen, weil das sonst sicherheitstechnisch zu gefährlich wird. Aber diese Tendenz, dass man diesen Käfig wegnimmt und in direkter Interaktion mit den Menschen tritt, die ist eindeutig überall zu sehen. Und da geht eigentlich der Musk mit seiner Initiative nur den übernächsten Schritt.
Jetzt bist du Forscher für humanoide Robotik und du kriegst einen der ersten humanoiden Roboter in Deutschland. Was habt ihr damit vor? Wo kriegt ihr den her? Was macht ihr damit?
Nun ja, also wir kriegen sogar nicht nur einen humanoiden Roboter, wenn alles gut geht, sondern bald einen androiden Roboter. Also einen Roboter, der nicht nur unten drunter Arme und Beine hat, so wie der Asimo, also wie so ein Astronaut aussieht, sondern tatsächlich auch Haut und Haare hat. Also wirklich so sehr ähnlich zu dem Menschen aussieht und so, dass man ihn auf der Entfernung mit einem Menschen verwechseln kann, diesen Roboter.
Wo gibt's die?
Die gibt's in Japan beim A-Lab. Mhm. Das ist eine relativ kleine Firma noch, die aber schon seit Jahrzehnten, glaube ich, inzwischen die Roboter herstellt, auch für verschiedene Anwendungsgebiete. Und da werden wir einen solchen Roboter bestellen und hoffentlich dann nächstes Jahr dann auch bekommen und bei uns im Humanoid Lab dann hinstellen. Zum einen, um natürlich auch ein bisschen Show zu machen, dass wir solchen Roboter haben, dass wir dann gucken müssen, wie weit wir es hinbekommen, dass die Menschen möglichst lange davon überzeugt sind, mit einem Menschen zu reden und nicht mit einem Roboter. Ja, das ist die große Herausforderung. Was gehört alles dazu? Mhm. Und dass natürlich die Studenten und die Studierenden allgemein auch die Chance haben, solch einen Roboter einmal zu programmieren. Das ist ja bei uns an der Hochschule auch das, was sie eigentlich lernen sollen.
Ein Androiden-Roboter. Was steckt da unter der Haube von diesem Androiden-Robotern?
Jede Menge Mechanik. In dem Fall im Vergleich zu einer Firma aus England, die machen das mit Elektromotoren und Servomotoren.
Die Shadow Robot.
Ja, Shadow Robot auch, aber vor allen Dingen Engineered Arts ist eine Firma, die hat sich auch auf solche Show-Roboter spezialisiert, die man auch in vielen Fällen in Museen schon erkennen, also sehen kann und ausprobieren kann. Aber die Firma in Japan setzt dabei auf Pneumatik, also auf Luftdruck. Das sind dann luftdruckbetriebene Aktuatoren, im größten Teil, sodass der Roboter im Gesicht die Augen bewegen kann, die Augenlider bewegen kann, die Wangen bewegen kann, den Mund auf und zu machen kann, die Lippen nach vorne stülpen kann, solche Bewegungen grundsätzlich erstmal durchführen kann, mit denen man dann Gesichtsausdrücke generieren kann. Mhm. Das ist immer auf einem Foto noch relativ einfach. Man kann das dann einstellen und kann ein Foto machen und sagen, der ist jetzt gerade happy zum Beispiel, also glücklich. Mhm. Wenn man das natürlich in der Interaktion macht und dynamisch, dann muss alles sehr genau passen mit den Geschwindigkeiten der verschiedenen Aktuatoren. Und das wird eben besonders interessant sein, das hinzukriegen.
Welche Rolle spielt dabei das ganze Thema künstliche Intelligenz in diesen androiden Robotern?
Naja, eine Idee zum Beispiel ist, dass wir dann ausprobieren werden, inwiefern der Roboter selbst lernen kann, durch Trial and Error seine eigenen Gesichtsausdrücke zu präsentieren. Also wir haben ja schon die Fähigkeit, wie ich vorhin sagte, in Gesichtern Emotionen zu erkennen. Mhm. Das wurde durch viele tatsächliche Menschenaufnahmen, Gesichteraufnahmen trainiert, das System. Da gibt es Datenbanken, die das schon bereitstellen. Und wir könnten es jetzt so machen, dass wir einfach den Roboter sich selbst beobachten lassen, wie sozusagen im virtuellen Spiegel.
Okay.
Also wir können natürlich eine Kamera davor stellen, wir brauchen keinen Spiegel davor stellen. Mhm. Und dann könnte er einfach wild Bewegungen machen und das System, das externe KI-System, würde ihm dann als Referenz immer mitteilen, ja, das war jetzt ein Lächeln, ja, das war jetzt ein Hüten zu 70%. Und so könnte der Roboter sich selbst trainieren und dabei seine eigene Ausdrucksfähigkeit verbessern. Das ist so eine Idee.
Und warum sollten wir das machen? Ist das nur Forschung oder warum sollten wir das tun?
Also erstmal ist es Forschung. Mhm. Aber nur Forschung ist so eine Sache. Also ich hatte ja auch bei der Beantragung dieses Roboters die Universität oder die Hochschule auch überzeugen müssen, dass wir so einen Roboter tatsächlich bei uns an der Hochschule haben wollen.
Ist einer der ersten in Deutschland, oder?
Einer der ersten. Es gibt an der TU Darmstadt noch Elenoid. Okay. Seit ein paar Jahren jetzt in einem Startup, glaube ich, als Ausgründung der TU Darmstadt. Da ist so ein Roboter gerade auch aus der gleichen Schmiede da in Japan schon mal bestellt worden. Mhm. Allerdings ist das jetzt hier in Europa, glaube ich, der dritte. Es gibt noch einen in Dänemark, einen solchen Roboter, aber bei uns würde es dann der dritte sein in Europa. Nun ja, also man kann da argumentieren, dass das ein Spielzeug ist, wie man es im Erlebnispark Trips Drill sieht. Da war ich gerade gestern wieder. Mhm. Das ist natürlich eine andere Qualität. Also man kann in Trips Drill bei den Dingern, die da stehen, natürlich erkennen, dass es rein hölzerne Maschinen sind. Man kann aber auch so weit gehen und sagen, naja, wir hätten ja auch nie geglaubt, dass unsere Telefone, die wir früher mal mit Wählscheibe hatten, sich so weit entwickeln würden, dass sie dann quasi in der Hosentasche stecken und Supercomputer sind aus der damaligen Perspektive. Mhm. Das heißt, inzwischen haben wir Touchscreens, wir können damit Videos gucken, wir können alles Mögliche mit diesem einen Gerät machen. Und das ist auch die Idee hinter der Sache mit Elon Musk, dass er sagt, solche humanoiden Roboter, ist immer wieder die Argumentation, können sich unserer natürlichen Umgebung, ohne dass wir diese Umgebung umbauen müssen, sehr gut bewegen und mit uns interagieren und uns bei allen möglichen Aufgaben helfen. Wenn sie das tun und wir sie dann auch tatsächlich so wie ein Gegenüber auch akzeptieren sollen, sollten sie auch die gleiche Ausdrucksfähigkeit haben. Kann man behaupten? Mhm. Kann man erforschen, ob das so ist? Das ist die Forschungsfrage. Das heißt letztendlich, wenn wir tatsächlich unsere Startups von der Hochschule auch mal motivieren oder junge Studierende finden, die dann daraus ein Startup machen, das haben wir nämlich bei uns auch, dann könnte man so weit gehen, dass die dann erforschen oder das Ganze aus der Forschung in die Anwendung bringen für zum Beispiel Messepräsentationen. Mhm. Dass solche Roboter dann auf der Messe hier in Stuttgart, wenn sie dann wieder öffnet, für bestimmte Firmen einfach auch Informationen den Menschen an die Hand gibt. Das sind repetitive Aufgaben, die aber mit sozialem Kontakt zu tun haben. Mhm. Und diese soziale Komponente in der Robotik wird seit vielen Jahren erforscht mit verschiedenen Designs. Und eines dieser Designs für solche Roboter ist eben auch ein androider Roboter. Ja, das ist die Anwendung.
Also Flyer verteilen oder was?
Flyer verteilen. Das wurde auch schon mit solchen Robotern gemacht, die auf Rädern rumfahren in Japan. Da war ich damals in dem Institut für 2 Jahre. Da haben die das erforscht, wie so ein Roboter auf die Menschen zufahren muss und dann mit so Kameraaugen auf den draufschauen muss und was er sagen muss, auf Japanisch natürlich. Mhm. Und das sind alles so Verhaltensweisen, die eben in der direkten Umgebung mit dem Menschen passieren. Was, soweit ich weiß, momentan noch nicht in der Industrie wirklich angekommen ist. Also dieses, ich möchte jemanden überzeugen, eine Sache anzunehmen. Mhm. Ja, also nicht Kommandosprache, ich bin hier der Mensch, der dem Roboter sagt, was er tun soll, sondern ich bin einfach so in der Umgebung und werde plötzlich von einem Roboter dazu überredet, doch mal eine Werbung in die Hand zu nehmen und mir das anzuschauen. Also ich könnte es als Informationsroboter sehen, ich könnte es aber auch als Werberoboter sehen zum Beispiel.
Und muss der dafür menschengleich sein, weil du gesagt hast, Haare, Gesicht, ist dann die Akzeptanz höher?
Im ersten Moment kann es ein Hingucker sein. Das ist ein ganz einfacher Effekt. Ich meine, muss denn die Werbung unbedingt blinken, die da bei mir auf dem Screen immer angezeigt wird? Nein, aber ich gucke da schneller hin. Mhm. Das ist der Effekt. Und wenn ich jetzt ein System habe, das vielleicht sogar ganz bewusst so designt ist, dass es dazwischen liegt, es sieht fast menschenähnlich aus, nicht ganz, dann habe ich trotzdem, wie bei jeder Zeitschrift, wo ein Gesicht auf dem Cover drauf ist, deswegen sind so viele Gesichter auf Zeitschriften, habe ich diesen Hingucker-Effekt. Mhm. Unser Gehirn ist einfach darauf getrimmt, dass es solche Gesichter sofort anschaut. Und wenn dann ein solcher Roboter so ein Gesicht hat, wird erstmal dorthin geschaut. Mhm. Und wenn er dann auch noch reden kann und sich noch bewegen kann, dann ist es absolut faszinierend. Dieser Neuigkeitseffekt kann natürlich auch nach einiger Zeit wieder weg sein, dass wir dann so viele Roboter von dem Typen haben, wie bei jetzt zum Beispiel dem Pepper-Roboter,
ja, genau,
dass wir da gar nicht mehr hinschauen, weil es einfach, das ist der nächste Pepper, der uns mit einem Display vorm Bauch irgendwas sagen möchte. Aber das ist der Witz an den Androiden. Diese Androiden sind normalerweise immer Einzelstücke, immer gestaltet nach irgendeinem Vorbild oder gar nach einem Menschen, Kopie eines Menschen, das sind dann Geminoids. Mhm. Und wenn das sich auch tatsächlich finanziell lohnt, weil man dann die Kosten, die eine Entwicklung eines solchen Roboters ausmachen, dann wieder hereinbekommt durch ihren Einsatz, dann wäre das ja ein neues Feld, in dem man sich dann bewegen kann.
Jetzt hast du gesagt, okay, repetitive Aufgaben, auf Menschen zugehen, ihnen Informationen vermitteln, kann ich auch in mir eine U-Bahn vorstellen, keine Ahnung, als Servicestation. Musk sagt ja auch in der Fertigungsstraße, hast du gesagt, eher nicht, oder ist das der übernächste Schritt?
Das kann ja auch der übernächste Schritt sein. Es ist schon etwas verrückt. Wir haben momentan noch Roboter, die in Käfigen stehen, mehr oder weniger. Wir haben Fließbänder. Das heißt, es wird einmal so gebaut, dass dann die Produktion so abläuft.
Ja, Musk baut auch so, ne? Also, ja.
Ja, genau. Es kann ja auch momentan gar nicht anders. Und er macht ja auch nicht Losgröße 1. Er stellt ja nicht nur einen Tesla her.
Genau.
Also in vielen Fällen ist das einfach noch gar nicht wirklich an der Tagesordnung. Mhm. Aber es scheint so zu sein, dass diese Losgröße 1 ein großes Thema ist, dann könnte man sagen, wenn irgendwann auch das letzte bisschen an menschlicher Interaktion in der Firma, in der Fabrikhalle wegfällt, dann könnte ja der Mensch letzten Endes, der noch da rumläuft in dieser ja sehr flexiblen Fabrikhalle, dann könnte der noch ersetzt werden durch einen Humanoiden. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Aber verstehen kann ich das nicht. Also nachvollziehen kann ich das nicht. Auch mit all der Erfahrung, die ich in den HRI-Communities, also Human-Robot-Interaction-Communities habe, ist mir das ein Rätsel, wieso das gerade der erste Anwendungsfall sein soll.
Okay, wie trainiert man so einen Roboter an, so einen Androiden-Roboter? Wie trainiert man diese KI an?
Es kommt darauf an, welchen Sensor du jetzt betrachtest. Also es klingt vielleicht ein bisschen technisch jetzt, aber...
Nee, ist gut.
Naja, das eine ist halt, der hat halt Mikrofone, vielleicht auch ein Mikrofon-Array zum Beispiel. Es gibt gerade ein gutes Buch von meinem Kollegen aus Neuseeland, Christoph Bartnek. Das ist eine sehr gute Einführung zu dem Thema Human-Robot-Interaction. Und diese Sensoren sind halt verschiedene. Mikrofon-Array, da wäre es wichtig zu bestimmen, woher denn überhaupt ein Audiosignal kommt. Mhm. Das kann man natürlich durch Machine Learning in einem speziellen Raum, in dem das Mikrofon-Array dann eingebaut ist, auch relativ schnell lösen. Mhm. Das lässt sich sogar mit klassischen Methoden noch lösen. Aber das gesprochene Wort dann zu analysieren, also das, was dort an Geräuschen ist, vielleicht sogar mehrere Geräusche, und dann das rausfiltern, was wirklich Sprache ist, und diese Sprache zu erkennen, Natural Language Processing, NLP, und das dann zu verstehen, Natural Language Understanding, also die Semantik daraus zu holen, das ist immer noch ein relativ ungelöstes Problem. Siehe Alexa, Google Home und dergleichen.
Vor allem zuverlässig auch zu verstehen.
Ja, richtig, genau. Und in dem Kontext auch zu verstehen. Mhm. Also so völlig kontextfrei. Das heißt jetzt in allen beliebigen Kontexten, wie man so einen humanoiden Roboter ja gern zu Hause hätte, ja, dass er dann quasi mal zum Einkaufen geschickt wird zum Supermarkt. Mhm. Das wird extrem schwierig sein.
Also wenn ich zum Beispiel zu meiner Frau rufe, oh, der Kühlschrank ist schon wieder leer, dass er dann daraus registriert, ah, ich soll einkaufen gehen.
Genau, und diese impliziten Bedeutungen von Sprache, ganz genau. Mhm. Oder es ist grün, ist so ein Standardbeispiel. Es gibt da 4 Seiten einer Nachricht von einem Watzlawick, der sagt, es gibt verschiedene Aspekte einer Nachricht. Zum Beispiel, es ist grün an der Ampel, wenn ich als Beifahrer das sage, will ich vielleicht einfach nur sagen, jetzt fahr endlich los. Mhm. Ich will dem anderen nicht sagen, dass die Ampel, übrigens, das habe ich nicht gesagt, die Ampel ist grün, aber hat wahrscheinlich jeder sofort gedacht, dass wahrscheinlich die Ampel grün sein wird, dass der andere bitte losfahren soll. Ja? Oder ich wollte wirklich nur die Information sagen, dass diese Ampel jetzt grün ist, was auch immer das für ihn dann bedeutet, für den anderen. Das hat alles mit Common Ground zu tun, mit diesem Hintergrundwissen, das wir Menschen haben. Und das ist noch ein grundsätzlich ungelöstes Problem. Das lässt sich jetzt auf diesen Sprachkontext beziehen, lässt sich aber auch auf den visuellen Kontext beziehen, dass wir also Dinge im Kontext interpretieren. Wir wissen zum Beispiel, dass ein bestimmtes Schild an einer bestimmten Stelle auf der Straße eigentlich gar keinen Sinn macht. Trotzdem können diese erstmal rein spezialisierten neuronalen Netze, die dann Schildererkennung machen, nehmen meistens auf ihrer eigenen Ebene diesen Kontext gar nicht mit rein. Die liefern einfach eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass es ein Stoppschild ist. Mhm. Ob das jetzt auf einer Autobahn steht oder auf einer Landstraße oder innerstädtisch, das ist erstmal eine Sache, die dann oben drüber passieren muss. Dieser Kontext muss programmiert werden oben drüber, sodass man da nochmal einen Sanity-Check macht, ob das dann auch sinnvoll ist, an der Stelle ein Stoppschild zu haben. Mhm. Und genau diese ganzen Komplexitäten und das Ganze, was man dann auch noch händisch dazu modellieren muss an tatsächlichen Regeln, so eine Regelsysteme, was übrigens früher auch mal KI war, das ist eben etwas, was immer noch sehr offen ist in der Forschung, wie man das zusammenfügt.
Das heißt, die Zusammenführung eines regelbasierten Systems und eines neuronalen Netzes.
Genau, zum Beispiel das AlphaGo war nicht rein ein neuronales Netz, sondern da waren auch regelbasierte Systeme dahinter. Mhm. Da wurde auch mit klassischen Methoden dran gegangen. Man muss nicht alles immer mit dem einen Hammer erschlagen, den man gerade in der Hand hält. Das ist momentan ein Phänomen, das ich immer wieder beobachte, dass sehr viel mit neuronalen Netzen auch publiziert wird, weil das einfach gut ankommt und ja, wichtig ist auch wichtig. Aber nicht alles muss damit erschlagen werden in der Forschung. Und ich bin gespannt, wie Elon Musk das alles kombiniert mit seinen Leuten, die er ja mit seiner Finanzpower auch einstellen kann. Wir sehen das schon bereits bei Google und Facebook. Da sind viele Publikationen aus deren Umkreis, von deren Forscherinnen und Forschern, die ganz tolle Leistungen erbringen. Und sicherlich deswegen, weil die einfach auch die Daten haben. Die haben den Zugang zu den Daten. Das haben wir als Forschende an den Unis und Hochschulen in Deutschland nicht so, weil wir haben einfach nicht die Datenquellen.
Die Datenquellen meinst du Sprachdaten?
Ganz egal. Sprachdaten, Bilddaten, alles. Mhm. Also jetzt zum Beispiel diese ganzen Google Home und Alexa und diese ganzen Systeme, die sind ja auch deswegen auf dem Markt, weil damit Sprachdaten gesammelt werden.
Genau, ja, oder das klassische, bitte definieren Sie die Bilder in der Suche oder sowas, ja.
Genau. Die ganzen Captchas und so.
Ja. Jetzt hast du gesagt, wir müssen eine Kombination vom regelbasierten System und neuronalen Netzen. Ist das in einem Androiden-Roboter, wie viel ist da regelbasiert und wie viel ist neuronales Netz? Kann man das ausmachen?
Die einzelnen Sensorverarbeitungsschritte, zum Beispiel zu erkennen, da ist ein grüner Apfel oder da ist eine Katze oder ein Hund, die werden heutzutage garantiert am besten mit neuronalen Netzen oder mit anderen modernen Machine Learning Methoden, es müssen nicht immer gleich neuronale Netze sein, gemacht werden. Aber das Zusammenfügen auf kognitiver Ebene, einerseits die zeitliche Ablauf, dass man sich auch erinnern kann an etwas, dass zum Beispiel der grüne Apfel links im Bild vorher war, jetzt hat sich der Kopf gedreht vom Androiden, da ist übrigens eine Kamera im Auge, und ich kann mir noch trotzdem merken, dass da links im Bild ein Apfel war und dass das bedeutet, dass ich mich vermutlich in einem Lebensmittelgeschäft befinde. Also das sind die Unterschiede. Wenn du mich jetzt nach Prozenten fragst, muss ich fragen, in welcher Form willst du das wissen? Lines of Code oder...
Zum Beispiel.
Lines of Code. Ja, in der neuronalen Netze und Machine Learning Community gibt es den Effekt, dass viele Frameworks benutzt werden, die man gar nicht mehr selber programmiert. Mhm. TensorFlow ist zum Beispiel eines davon. Ja. Aber da gibt es ganz viele. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Studenten sage, ich will von dir am Ende wissen, wie viele Lines of Code du für Machine Learning Algorithmik und für klassische regelbasierte Systeme programmiert hast, dann würde ich wetten, dass die regelbasierten oder restlichen Systeme drumherum garantiert 80-90% ausmachen werden, weil er diesen TensorFlow-Kerncode ja nicht selbst programmiert hat.
Genau.
Er wird aber andere 90-100% nochmal darauf verwendet haben, Daten zu sammeln und die reinzustecken in den Machine Learning Code. Also die Rechenzeit, die er zum Beispiel damit verbringt, grüne Äpfel zu erkennen im Bild, die wird nicht unerheblich sein. Mhm. Das regelbasierte System wird zur Laufzeit dann rechnen, aber das Trainieren davor, das wird die besondere Aufgabe sein für diese GPUs, also Grafikkartensysteme oder spezialisierten Systeme, spezialisierten Chips, die jetzt ja auch immer weiter rauskommen, die das dann ermöglichen, überhaupt erstmal diese ganzen Korrelationen zu finden in den Daten. Das ist ja der große Unterschied zu dem regelbasierten System. Da werden die Korrelationen per Hand einprogrammiert, so wie wir denken, dass sie wären zwischen verschiedenen Dingen.
Und das heißt, dieser Roboter muss ja auch, dieser Android, du willst ihn ja auch so weit bringen, dass er immer wieder in seinem Alltag weiterlernt, oder?
Letztendlich ja, natürlich. Letztendlich ist das goldene, der heilige Gral, sagt man, glaube ich.
Der heilige Gral, ja.
Das ist natürlich das Ziel. Die Frage ist dann allerdings, wie vermeiden wir, dass er in Ecken vorstößt beim Lernen selbstständig, die ihn dann automatisch blockieren? Mhm. Das wird sehr spannend sein. Man muss vielleicht irgendwie auch schauen, dass man, eigentlich müsste man mehrere Roboter haben, mehrere Androiden, denn sonst bringt es auch wirtschaftlich nichts. Mhm. Wenn der eine Roboter mit seiner eigenen Physik, ja, und eigenen Kameraeinstellungen und all dem irgendwas gelernt hat, ist das für die Forschung vielleicht interessant. Aber wenn ich jetzt den nächsten Roboter mit einer etwas anderen Körperbau zum Beispiel habe, müsste er wieder von vorne lernen. Google ist das zum Beispiel bereits bewusst. Die haben mehrere Roboterarme wohl hingestellt, habe ich mal gesehen, die so einen Griff in die Kiste immer wieder machen.
Genau, und miteinander kommunizieren. Mhm.
Genau, und dann auch immer versuchen, das auszutauschen, was sie da gelernt haben. Mhm. Und dann wird es aber Ende auch wieder nur für diesen einen Typ von Roboterarm erstmal gelten, was dort gelernt wurde. Mhm. Das heißt, wenn ich als KUKA oder anderer Hersteller einen Roboterarm habe, dann kann ich höchstens die Methode verwenden, aber nicht das Resultat, also nicht das trainierte Netz. Mhm. Und genauso gilt das jetzt auch für diesen Androiden. Also aus wissenschaftlicher Sicht ist das sicherlich ein interessantes und gutes Ziel. Ich hoffe, dass dabei nicht irgendwann Frankensteins Monster herauskommt, das dann aufsteht und uns alle tötet. Aber dieser Roboter, dieser Android, der ist sowieso nur einer, der sitzen kann, der kann gar nicht laufen. Ja, insofern habe ich da weniger Bedenken.
Du hast gerade KUKA angesprochen, die können sie alle nennen, Universe Robots, ABB,
ja, genau.
Fanuc, Hyundai. Bauen die auch irgendwann androide Roboter? Bosch?
Toyota hat das bereits getan, nicht androide, humanoide Roboter. Honda auch. Also die japanischen Firmen, da würde ich vermuten, dass die immer mal wieder so ein Showprojekt machen. Mhm. Ich sage da ganz offen, das sind meistens Showprojekte. Ein Trompete spielender Roboter ist ja nett, aber ja, die werden das sicherlich machen. Androide Roboter, da bin ich mir relativ sicher, dass die meisten europäischen Firmen das eher nicht tun werden. Oder vielleicht, wenn ich mal wieder irgendwann zurück zu Bosch gehen sollte, würde ich vielleicht den Robert Bosch, den alten Robert Bosch, mal als Androide in die Eingangshalle von dem Renningen dort, von dem Forschungscenter setzen. Das hatten wir schon mal besprochen damals. Wir hatten schon mal die Idee durchgesprochen. Allerdings ist das dann mehr wieder ein Show-Effekt und nicht wirklich Forschung.
Ja.
Man kann sagen, an diesen humanoiden oder auch androiden Robotern kulminiert eigentlich alles zusammen. Ja, das ist die Krönungsklasse der Interaktion, der Mensch-Maschinen-Interaktion. Und wenn man das hinbekommt, dann muss man viele andere Teilaspekte gelöst haben. Das ist fast so wie beim autonomen Fahren, da gilt das ja auch so.
Wie weit sind wir davon entfernt in Europa? Ist das ein kulturelles Thema? Weil in Japan ist es, du kriegst diesen androiden Roboter aus Japan. Ist das ein kulturelles Thema auch?
Ja, zum Teil. Allerdings muss ich zugeben, es gibt ja die Firma Engineered Arts. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber die machen wirklich gute Systeme. Deren Systeme werden in Cornwall gebaut, also in Europa. Das heißt, wir haben durchaus Firmen auch in Europa.
Geografisch Europa, meinst du?
Ja, natürlich, geografisch. Ja. Nach dem Brexit dürfen wir da ja nicht so unsere lieben Kollegen aus Britannien mit einbeziehen. Aber die sind ja nun näher dran. Mhm. Aber die verkaufen ihre Roboter auch meistens dann an Madame Tussauds zum Beispiel, glaube ich. Okay. Da gibt's auch inzwischen sowas. Oder Saudi-Arabien oder so, also weltweit. Jetzt die Frage, würden wir hier in Deutschland das auch wirklich öfter einsetzen? Und das würde wahrscheinlich erstmal bedeuten in den ganzen Amusement-Parks und dergleichen.
Mhm. Und Service-Robotik im Hotel oder so, am Bankschalter, was immer.
Ja, das Hotel, das gibt's in Japan.
Gibt's in Deutschland aber auch schon, so Roboterannahmen und sowas, ja.
Ja, gut, aber dann noch nicht Android, oder? Dann noch nicht mit Haut und Haar.
Nee, nicht Android, nee.
Eben, also da ist immer noch eine gewisse Skepsis vorhanden, glaube ich.
Ja, eine gesunde Skepsis, glaube ich, oder?
Ja, genau, die ist sehr gesund so.
Wann kommt dein Roboter?
Vermutlich, wenn jetzt dann auch die letzten Dinge beschieden werden bei bestimmten Institutionen, dann würden wir ihn bestellen und würden ihn höchstwahrscheinlich im März, April dann hoffentlich bekommen nächsten Jahres.
Ist das Handarbeit da in Japan oder ist das Linie?
Das ist Handarbeit.
Okay, krass.
Ich habe tatsächlich ein 3D-Programm bemüht, also 3D-Computergrafikprogramm bemüht, um die Grunddaten des Körpers erstmal so weit in 3D zu modellieren, dass die dort anfangen können, die Kopfgröße zu bestimmen. Letztendlich auch die genaue Hautfarbe, ja, die man ja auch bestimmen muss. Mhm. In den meisten Fällen ist es so, oder in vielen Fällen ist es so, dass die Firma nach einem menschlichen Vorbild arbeitet. Die nimmt also jemanden und kopiert diesen Menschen.
Du schickst ein Bild von dir dahin und die bauen dir den nach.
Das wäre möglich, aber die sagen, normalerweise sollte man nach Japan reisen und dann machen die einen Abdruck.
Ein Screening, okay.
Genau, also nee, die machen tatsächlich einen physischen Abdruck. Dann kriegt man so einen kleinen Strohhalm in den Mund, da kann man auch Videos von finden im Netz. Henrik Scharfe zum Beispiel, da findet man Videos von dem Staminoid Decay, wie der hergestellt wurde.
Okay.
Und es ist ja anstrengend für die Person, die kopiert wird. Ist nicht ganz so einfach. Da wird dann auch wohl gefragt, wie ich mich mit ihm unterhalten habe, mit Henrik Scharfe letztens. Da wird dann auch gefragt, ob dieser eine Pickel da dann permanent ist oder ob der wieder weggeht.
Okay.
So ganz persönliche Fragen auch.
Ja.
Und wir haben uns auch bei der Hochschule jetzt dagegen entschieden, eine tatsächliche Person mhm. zu kopieren, sondern wir werden eine androgyne Gestalt wählen oder haben sie schon gewählt, die wir dann auch umbauen können von männlich in weiblich. Denn das ist ein Forschungsaspekt, den wir sehen, dass wir schauen wollen, inwiefern es da einen Unterschied in der Interaktion macht, ob der Roboter eher männlich oder eher weiblich gestaltet wird. Das ist ja auch nicht ganz ohne heutzutage, diese Frage.
Was investiert ihr da in so einen Roboter? Sag mal einen Preis, was kostet so ein Androide-Roboter?
Also der Androide-Roboter mit ein bisschen Software, wenn er sitzend gestaltet wird, ich glaube, ich darf keinen konkreten Preis sagen, aber so im unteren Viertel von einem sechsstelligen Betrag.
Okay.
Also sechsstelliger Betrag ist auf jeden Fall.
Ja.
Und nach oben hin ist da auch keine, na gut, okay, also siebenstellig wird es nicht, da müsste man schon zwei bestellen, aber ja, so in dem Maß.
Und was haben die für eine Software? Wo sitzt das auf? Was für eine Software sitzt das auf?
Das ist eigentlich, glaube ich, ich habe die Software selbst noch nicht gesehen. Ich habe ja damals in Japan tatsächlich auch eigene Software geschrieben für den Geminoid mhm. und da zum Beispiel Gesichtserkennung eingebaut, sodass der dann selber auf Leute schauen kann. Ich denke mal, die werden das in C++ programmiert haben mhm. und ihre eigene Libraries dann zur Verfügung stellen, an die man sich anschließen kann.
Okay.
Das Schwierigste ist ja immer, die tatsächlichen Pneumatik-Controller, also die Controller für die pneumatische Aktuatorik anzusteuern. Und da muss man halt Grundlagenschnittstellen bereitstellen. Und der Rest ist natürlich etwas, was wir mit unseren Studierenden dann auch gerne entwickeln und dann in Kooperation mit der Industrie hier dann auch gerne vermarkten letztendlich. Mhm. Das können wir ja tun. Ja, also es ist eine Grundsoftware, eine auch, die es ermöglicht, den fernzusteuern, also Teleoperation zu machen, mhm. dass man also vor einem Laptop sitzt mit Gesichtserkennung, reinspricht, wie wir das jetzt gerade machen per Aufnahme und dann spricht der Androide auf der anderen Seite mit Mundbewegung das alles, was man selber sagt und bewegt den Kopf, so wie man selber es tut. Auf meiner Homepage kann man ein paar Videos sehen, das habe ich damals auch schon gemacht.
Packe ich in die Shownotes auf jeden Fall rein. Wir freuen uns, wenn er dann endlich im Frühjahr 2022 bei euch in Stuttgart steht. Vielen Dank, Professor Dr. Christian Becker-Asano. Schöne Grüße nach Stuttgart.
Ja, danke schön. Tschüss.
Tschüss.